Das neues Jahr. Ich habe wie viele von euch ein bisschen länger mit Krankheit gekämpft und bin noch nicht ganz frei, aber der Herr ist treu und ja, dürfen dienen, weiter dienen. Bis vor kurzer Zeit, muss man eigentlich sagen, wenn man die Menschheitsgeschichte in größeren Zeitabschnitten sieht, oder über 1000 Jahre, 2000 Jahre, haben die Menschen an Verbalinspiration geglaubt. Also das heißt, die Christen. Das heißt, die Christen waren überzeugt, das, was wir hier in Händen halten, ist wirklich Gottes Wort. Und wenn das Gottes Wort ist, dann hat das Autorität. Und wenn das Autorität hat, dann müssen wir sorgsam damit umgehen, müssen es in gerade Richtung schneiden, wie der Apostel Paulus sagt. Und zum gerade Richtung schneiden gehört unter anderem, dass man die Absicht, oder vorwiegend würde ich sagen, neben Kontext, dass man die Absicht des Autors wirklich verstehen möchte und das sagen möchte, was der Text wirklich den ursprünglichen Empfängern schon sagen wollte. Und deswegen gebietet es uns, gerade bei den Briefen im Neuen Testament chronologisch durchzugehen. Ein chronologisches Arbeiten durch einen neutestamentlichen Brief bedeutet noch keine Auslegungspredigt, das versteht ihr. Aber umgekehrt, wer wirklich das Wort Gottes auslegen, predigen will, wer das sagen will, was Gott sagen will und wollte mit seinem Wort von jeher, der muss den ganzen Brief beachten. Und das ist der Grund, warum wir jetzt seit einiger Zeit chronologisch zu predigen, ich glaube, die hätten wir sonst wahrscheinlich nie gehört. Oder die Vers 4 erinnern, wann predigt man schon mal in der Gemeinde überhaupt über das Thema? Wir haben die Pflicht, diesen Ratschluss zu verkündigen. Und so auch heute, ja, heute haben wir ein Thema, und ich weiß nicht, warum es ausgegangen ist, des Single-Seins. Und ich glaube nicht, dass ich mich in dem Titel für diese Predigt vertan habe. Ich habe vor Jahren mal, Gott sei Dank, schon an dem Text gearbeitet, sonst wäre ich diese Woche total in Schleudern gekommen mit der Predigt. Wirklich auslegend arbeiten. Ich will mich ja jetzt nicht irgendwie qualitativ auf diese Stufe stellen. Der Mann hat 30 Jahre treu, ja, das Wort Gottes jeder. Aber es ist doch klar, wenn wir auslegend arbeiten, dann kommen wir hoffentlich zu den gleichen Schlüssen. Geist noch der Herr hat einen Sprachfehler. Es liegt dann oft an uns, ja, wenn wir nicht zu den gleichen Schlüssen, oder es liegt dann an, ja, ich da viel von ihm lernen durfte oder umgekehrt, dass ich das Gleiche sagen kann, weil das, glaube ich, wirklich der Text sagt. Der Segen des Single-Seins. Ich weiß nicht, ihr wisst, dass ich viel mit biblischer Seelsorge zu tun habe und eigentlich müsste ich statistisch da arbeitslos sein. Denn 70-80% aller Seelsorge dreht sich um Ehe und Familie. Und als Lediger, ja, ich kann zwar autoritativ vom Wort her sagen, das sagt der Herr auch zur Ehe, aber ich kann es nicht als Vorbild leben. Und deswegen sollten Ledige sich da zurückhalten. Aber es gibt auch für Ledige genug Arbeit, ja, in der Seelsorge. Ich will nur sagen, es dreht sich so viel um Ehe und Familie bei uns. Ich glaube, das wisst ihr, oder? Es werden so viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Es werden Seminare zu dem Thema gehalten. Wir laden Referenten ein und die reden über Ehe und Familie oder Erziehung. Wir machen ganze Gemeindefreizeiten zum Thema Ehe und Familie. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass es mal eine Gemeindefreizeit zum Segen des Single-Seins gibt. Muss es auch nicht geben, das ist jetzt kein Plädoyer dafür. Ich will nur sagen, wisst ihr, bei all den Bemühungen, die gerechtfertigt sind, weil es nun mal das Normal ist, und den Satz werdet ihr häufiger heute Morgen hören, es ist das Normal, dass der Großteil der Menschen, der Christen, die Ehe anstrebt. Ja, das ist ganz normal. Aber es kann natürlich bei all unserer Konzentration auf Ehe und Familie auch mal passieren, dass die Singles irgendwo hinten runterfallen, oder? Kann das passieren? Und heute kommt ihr auf eure Kosten, und zwar nicht durch mich, sondern durch Paulus oder durch den Herrn, weil er hat wirklich von Kapitel, also 1. Korinther 7, das ist unser Text, Vers 25 bis 40, er hat ein wahres Plädoyer für Singles gehalten. Egal, ob es jetzt um Singles geht, die von Anfang an schon Single sind, oder es gibt auch Singles, die unfreiwillig Singles geworden sind. Wir leben in einer gefallenen Welt und es gibt Scheidung. Es gibt auch Singles, die sind aufgrund ihres Alters, ja, der erste von den beiden ist schon vorausgegangen und sind vielleicht schon lange wieder, wenn ich den Ausdruck Waltraud benutzen darf, Singles, ja. Oder, ja, ich denke an meine Oma, die ist mit 60 schon, Entschuldigung, wenn ich dich angesprochen habe, meine Oma ist mit 60 schon wieder Single geworden und ist 99 Jahre alt geworden. Also, die Singles kommen oft zu kurz, aber das ist nicht das einzige Problem. Ein weiteres Problem ist, es gibt nicht wenige in der Gemeinde Jesu, und ich hoffe nicht bei uns, die denken, Single sein ist irgendwo nicht ganz normal. Also wenn meine Tochter mit 18 noch nicht einen Freund oder einen Verlobten hat, dann werde ich schon ganz unruhig. Oder wenn der Junge mit 25 noch nicht mal ja ernsthaft das andere Geschlecht angeschaut hat, dann muss doch irgendwas nicht ganz in Ordnung sein. Also was ich sagen will ist, es gibt nicht wenige liebgemeinte Geschwister, die üben einen ungeheuren Druck auf junge Menschen aus, wenn sie nicht ja mit 18 schon halb unter der Haube sind. Ihr Lieben, das muss nicht sein und das soll auch nicht so sein von der Schrift her. Und das werden wir heute sehen. Dieser Abschnitt, wie gesagt, 25 bis 40 im 1. Korinther 7, ist ein ganzes Plädoyer, anders kann man es nicht überschreiben, meines Erachtens, für die Vorzüge des Single-Seins. Welchen Segen der Herr auch für die Singles bereithält. Und lasst uns diesen Abschnitt also lesen, 1. Korinther 7, und dann noch kurz beten, ab Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Aber bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben, ich aber schone euch. Oder andere Übersetzungen sagen euch, will euch schonen. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die gleichsam die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freunden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Welt Nutzenden, als benutzten sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft heiraten. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und diesen seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also, wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut. Und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Wenn aber der Mann Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann, glückselig ist sie aber, wenn sie so bleibt, meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort heute noch die gleiche Kraft, unsere falschen Gedanken, die wir vielleicht auch über das Ledigsein in unserem Herzen tragen, gewogenen Blick her. Und das schenkt mir auch diese Gnade, dass ich ausgewogen, sowohl über den Stand Ledigseins als auch über den Stand des Verheiratetenseins zu deiner Ehre predige. Amen. Predigt, weil wir haben 5 Punkte. Es ist eine richtige Arbeit, entlang gehen und diese 5 Punkte aus 1. Korinther 7, Vers 25 bis 40 aufzeigen. Aber erlaubt mir eine Vorbemerkung und erinnert mich daran, wenn ich es nicht tue, wenn wir jetzt so ein Plädoyer jetzt hier in dieser Predigt wiederholen. Die Ehe, wenn wir jetzt so verheiratet, oder ist ja ganz schrecklich, dass ich verheiratet bin, deswegen, ich sage das jetzt am Anfang einmal, ich sage das häufig und ich sage es auch nochmal am Ende, Die Ehe ist ein Segen und ein segensreicher Stand von Gott. Die Ehe ist, ich darf sagen, auch ein Stück weit der Normalzustand für die allermeisten Menschen. Das soll nicht heißen, dass Single-Sein unnormal ist. Aber es ist normal, dass die allermeisten die Ehe anstreben. Die Ehe ist auch der einzige, Sexualität des Gottes, die Gott gewollte Sexualität nach Gottes Willen ausleben darf. Einzigartige Möglichkeit, Gott zu reflektieren, nämlich die Liebe, die Jesus, ja, denkt an Epheser 5, ihr Männer, die Liebe, die Jesus für seine Gemeinde hat, die sollst du reflektieren, indem du so bedingt einzigartiger Stand. Aber die Ehe ist gesegnet und das Single-Sein auch. Und das ist das Ziel dieser Predigt. Wir wollen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ja, ich will schon gleich mein Ziel von der Schrift her. Ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber ich will beide, ich will zeigen auch. Single sein ist nicht ein Familienstand zweiter Klasse. Und diesen Irrtum haben nicht wenige, auch nicht wenige wohlmeinende Christen leider in ihrem Herzen. Es geht nicht darum, das Verheiratetsein gegen Ledigsein auszuspielen, sondern zu verstehen, dass beide Familienstände ein Plädoyer für das Ledigsein. Es ist ein Plädoyer dafür, dass beide Stände, beide Familienstände zur Ehre Gottes eingesetzt werden können. Und übrigens, kleine Vorbemerkung, beide Familienstände können auch missbraucht werden. Beide. Sowohl das Verheiratetsein in unserer Selbstsucht als auch das Ledigsein. Nun gut. Also Single sein kann, und das muss als Vorbemerkung sein, kann in Vers 7 schon lange nicht mehr im Kopf, aber Vers 7. Da schreibt Paulus, ich wünsche aber, dass alle Menschen so wären wie ich. Wenn er das sagt, dann meint er, war ohne Frau. Und Paulus schreibt, ich wünsche aber, dass alle Menschen wären wie ich, doch andere so. Ich will nur erstmal vorweg schon schicken, wenn Paulus sagt, ledig sein, anstatt zu den Gnadengaben, allein das müsste uns eigentlich schon deutlich machen, das kann teilen oder das Predigen oder wenn ledig sein sogar eine Gnadengabe, so wie das, also es ist eine, er klassifiziert das als Gnadengabe. Er wünscht so, dass wir wären wie er. Er war zu dem Zeitpunkt ledig. Lange Diskussion dazu, ob er je verheiratet war oder ob er zu dem Zeit Witwer war. Das ist jetzt nicht Gegenstand eins. Predigt. Aber es gibt eine Geistesgabe des Ledigseins. Meldet euch mal richtig laut melden, damit ich weiß, wo ich so während der Predigt ein bisschen hingucken muss. Da so im Mittelblock, da oben, naja, und hier der Jugendblock, das ist klar. Ja, also ich gucke jetzt mal zu den Jugendlichen, okay? Wenn ich sage, ledig sein kann eine Geistesgabe sein, ja, dann fragt sich jetzt der Christoph sofort, hat Gott mir diese Gabe geschenkt? Bitte nicht in dein Herz. Nein, keine Ahnung, das war eine reine Eisegese in der des Ledigseins. Weiß ich nicht, wie du denkst, aber ich will dich beruhigen. Wenn du die Gabe bist, das hat was auch mit Sexualität zu tun, wenn du wirklich ohne Druck weitestgehend, sage ich mal, leben kannst, wenn du ohne dieses ständige Verlangen, ach, hätte ich doch auch die Gelegenheit mit jemandem zusammen, ja, jetzt wird's doch schon wieder ruhiger, wenn du eine gewisse Zufriedenheit sogar in deinem Familienstand erlebst, dann kann es sein, dass du die Gabe des Ledigseins hast. Ich bin so liebt, die Gabentests, und ich habe noch nie gesehen, dass die Gabentests, die es gibt, wie gesagt, Ledigseins abprüfen. Ich wüsste auch nicht genau, wie sie das machen, das festhalten. Ohne Frage gibt es nach den Worten der Schrift sogar die Geistesgabe des Ledigseins. Und das sage ich, das erwähne ich nur, damit uns klar ist, bitte denk nicht über die Ledigen als einen Zustand zweiter Klasse. Ja, wie gesagt, du bist ja vielleicht unsicher, ob du diese Gabe hast. Und manche, ja, die sind jetzt nicht hier in dem Jugendalter, die sind auch schon älter. Aus welchen Gründen auch immer sind sie noch ledig oder wieder ledig. Ja, und wissen nicht, ob das jetzt ein temporärer Zustand ist oder ob das ein dauerhafter Zustand ist. Und für alle die, die in diese Klasse gehören, die vielleicht jetzt schon länger sind oder die gar nicht so wie Christoph wissen, ob sie wirklich die Gabe des, du musst das einfach aushalten, ja, des Ledigseins haben, dann will ich euch eins auch zusagen. Ihr müsst jetzt nicht abschalten bei der Predigt. Du bist gerade ledig. Und das ist kein Zufall. Der momentane Stand, den du momentan hast, ist kein Zufall und kein Unfall. Und wenn du jetzt von den Segnungen des Ledigseins hörst, dann bitte ich dich, hör aufmerksam zu, weil du kannst jetzt, solange du noch ledig bist, diese Segnungen wirklich zur Ehre Gottes einsetzen. Okay? Also das als Motivation. Aber wie gesagt, Paulus ist ausgeglichen. Er sagt ja selbst, jeder hat seine eigene Gabe. Wo sind denn die Verheirateten? Also ich kann euch hundertprozentig sagen, ihr habt nicht die Gabe des Ledigseins. Ja, denke ich. Ja, sonst wäre das wirklich ein sehr, sehr schwieriger Stand, in dem ihr... Gut, also steigen wir in den Text ein. Und bevor wir zu dem ersten Punkt kommen, ab Vers 26, möchte ich einen Hinweis geben zum Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung, als einer, der vom Herrn Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Also wenn wir den Vers 25 lesen, dann denken wir ja, das ist eigentlich gar Schränkung. Also was jetzt kommt, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, von dem ich vorher gesprochen habe, Wort des Gottes. Da gibt jetzt Paulus mal seine Meinung ab. Ihr Lieben, das ist mitnichten so. Paulus will einfach nur sagen, wenn er kein Gebot vom Herrn hat, der nicht oder zumindest kaum geredet. Das ist alles, was Paulus sagen will. Aber Paulus ist durch Apostel geredet worden. Also kommt bloß nicht, wie manche liberalen Theologen, auf die Idee, ach, das ist jetzt dann überhaupt nicht damit sagen. Das ist autoritatives Wort Gottes. Er wollte nur sagen, der Herr Jesus hatte kein Thema zu sagen ist. Denkt an 2. Petrusbrief. Die Apostel wussten zu Lebzeiten, dass Gott sie gebraucht, das Wort Gottes, gerade als das Wort Gottes und was nicht. Das hat es nie gegeben in der liberalen Kirchengeschichte, dass man später darüber entschied, ein Konzil gegeben, was darüber befunden hat, was ist denn hier Wort Gottes oder nicht. Die Gemeinde Jesu wusste vom ersten Tag an, das sind verbal inspirierte von Anfang an. Und selbst die Apostel wussten es. Bitte studiert für euch 2. Petrus 3. Petrus wusste schon, dass Paulus Wort Gottes schreibt. Und das ist Wort Gottes. Erster Punkt. Die Predigt hat nur 5 Punkte. Ja, ich schone euch. Wir hatten schon mal eine Predigt, ich war mit den Predigern diese Woche, mit ein paar Predigern zusammen. Und da haben wir so über unser Versagen bei Predigten geredet. Und ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Predigt mit 25 Punkten. Also seid dankbar. 5 Punkte. Ja. Der erste Punkt, Vers 26 und 27, frei von zusätzlicher Not durch diese Welt. Lass uns nochmal 26, 27 lesen. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not, sagt Paulus, willen gut ist, dass es für einen Menschen so sei. Du frei von einer Frau, so suche keine um der gegenwärtigen Not willen. Das ist das erste Argument, was Paulus hier einführt für den Segen des Single-Seins. Wir müssen die Worte gut verstehen. Not kann man auch mit Gewalt übersetzen. Ja, und diese gegenwärtige Zeit, es gibt 2 verschiedene Worte, Chronos, eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine Stunde, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, sondern das Zeitalter, in dem wir leben, wo die Welt, in einem Zeitalter leben wir denn? Wir leben in einem Zeitalter, wo sie ihn abgelehnt und gekreuzigt haben, feindlich eingestellt ist. Wir leben in einer Weise, ja, durch den Liberalismus, der immer weiter um sich greift und ja, gottlose Lebung. Fuß fassen, wir erleben das auch ein Stück weit hier in Deutschland, keine Frage. Aber ihr lieben Menschen, ich habe die Zahlen gerade nochmal nachgeschaut, werden stark, mehr oder minder stark, wie ich finden konnte, von 2022 über 5.500 Willen in dieser Welt getötet. Wir leben als Christen, machen wir uns nichts vor. Es wird immer, aber ich habe ein Problem damit, Knechtsgestalt sein. Deswegen keine Exkurse. Hier so richtig etablieren in dieser Welt. Und wir machen Veranstaltungen in Prunksälen. Ihr Lieben, das stimmt nicht. Ja, da gibt es Feindschaft. Eine Feindschaft, die auch von Johannes 15, die Verse 19 und 20. Da heißt es, von 13, Kapitel 13 bis 17, dann wird in dem hohenpriesterlichen. Und ihr heute, ihr seid angesprochen. Wenn ihr von der Welt wäret, von diesem Zeit der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch halten. Das wäre wieder eine Predigt für sich, aber ich sage nur, wir leben im Feindesland und macht vielleicht auch noch bei uns einiges erleben müssen, ja, um für unseren Glauben einzustehen. Für ein paar Tage Gespräch, was wir diese Woche mit den Predigern, also ich war beim, es gibt sowas wie ein kleines Beispiel, es ist kein Exkurs, es ist ein Beispiel. Es gibt sowas wie eine Kenntnis, noch nicht mal von der Gemeinde. Habt ihr schon mal den Ausdruck gehört? In der Welt kann man ihre Meinung zu sagen, dafür einzustehen, weil sie, erlaubt mir bitte dieses Wort, Angst haben, Folgen der modernen Verfolgung der Medien oder selbst sogar schon auch der Gerichte in diesem Land, ja, weil es gibt schon längst Gesetze, die sind dem Wort Gottes zuwider, die widersprechen dem Wort Gottes in unserer Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und deswegen gibt es leider schon sowas wie eine Cancel Culture. Das heißt, wir haben gar nicht mehr den Mut, wir trauen uns nicht mehr, über gewisse Sachen zu reden, öffentlich zu reden. Und ihr Lieben, ich bin kein Prophet, das wird sich rächen, weil es ist genauso wie bei dem Thema der Sexualität. Wenn wir nicht über solche, heute drüber, wie Gender reden, ein Beispiel, ja, wenn wir das sagen, boah, da kann man heute drüber, das will ich auch gleich noch in der Klammer sagen, wenn wir über die Themen reden, sollten wir mit äußerster Liebe zu den Menschen darüber reden und in äußerster Liebe zum nicht noch obendrein ein Anstoß sein. Und das ist die Gemeinde Jesu oft gewesen in der Art und Weise, wie sie dann über die Themen redet. Exkurs Ende oder Klammer Ende. Aber wir sind schon längst so weit, dass wir gar nicht mehr darüber reden. Und das wird sich rächen, weil ich gucke jetzt wieder euch an, die Welt drängt auch bei diesen Themen nicht dem Wort Gottes entsprechen, die nicht Gottes Willen entsprechen. Aber das führt auch kein Rat gegen den Herrn, die auch nicht segensreich sind. Das ist, wo wir jetzt nicht drauf eingehen werden. Haltet fest, jeder siebte Christ heute wird um seines Glaubens willen kommen. Da darf ich mal ein Zitat bringen von John MacArthur. Je näher wir dem Ende dieses Zeitalters kommen, umso höher wird, was ich sagen oder was auch Paulus sagen wollte, das Single-Sein hat Vorteile. Wenn du Verfolgung erlebst, ich wahrscheinlich hätte so häufig wie kein anderer hier für die verfolgten Christen. Und das ist richtig so. Aber ich will euch sagen, und du hast dann Kinder, dann wird es umso schwerer. Jetzt wirst du sagen, naja, das betrifft uns ja nicht, physisch durch eine Kita. Aber denk mal an die Erwachsenen, die Kinder haben, die jetzt durch das ihr habt Kämpfe, ja, und Nöte in eurem Herzen, die ihr sonst nicht hättet, wenn ihr nicht so eine, also geistlichen Angriffen ausgesetzt sind. Deswegen sagt Menschen, ich meine, um der gegenwärtigen Not willen, und die Not ist nicht so fern von uns, das heißt auf keinen Fall, oh, das Verheiratetsein ist jetzt schlechter. Darf ich an der Stelle auch, ich muss so ausgewogen versuchen, dich heute noch zu heiraten, heute noch Kinder in diese Welt, in die gestern, heute und in Ewigkeit. Und Kinder sind ein Segen vom Herrn. Und auch auf diese Herausforderung zur Zeit ist das Wort Gottes die Antwort. Die Herausforderungen werden nur größer, ganz nah dran sein. Ihr dürft euch niemals zurufen, ihr müsst die besten Freunde eurer Kinder sein. Zurückziehen von dem Leben eurer Kinder. Ihr müsst 5. Mose 6 so leben wie damals. Ihr müsst ganz nah bei ihnen sein und müsst ihre Freunde und Ratgeber sein. Ihr müsst das teilen, die Angriffe, denen sie ausgesetzt sind. Ihr müsst das mit denen teilen und müsst ihnen, ihr seid ihre Ratgeber, ihre Ersten. Ihr müsst ihnen Antwort vom Wort an dem Herzen eurer Kinder sein. Das ist der erste Grund um der Not dieser Zeit willen. Ein zweiter Grund, der zweite Punkt, so sündigst du nicht. Seht ihr auch die Ausgewogenheit bei Paulus? Also wenn ich das nicht schaffe, dann verfehle ich wirklich das Wort Gottes. Paulus ist total ausgewogen. Er wollte nicht das Single-Sein über das Verheiratetsein stellen. Beide, keineswegs. Ich sage es nochmal und ich habe euch gewarnt, ich werde es immer wieder wiederholen. Beide können zur Ehre Gottes eingehen, sind gesegnete Stände vom Herrn. Und beide sündigst du nicht. Und wenn du die Jungfrau heiratest, so sündigst du nicht. Aber solche werden was für den Segen des Single-Seins. Ich denke, es ist immer gut, wenn wir Fleisch gut definieren, ja, wenn wir verstehen, was Paulus hier wirklich sagen wollte. Weil in der Schrift finden wir so Abschnitte wie 1. Petrus 4,2, im Fleisch leben, oder Galater 2,20, dass das Fleisch noch in uns lebt, oder Matthäus 26,41 oder Markus 14,28, dass wir das Fleisch geschwächt sind, oder dass das Fleisch gegen den Geist aufbegehrt. Was meint jetzt Paulus? Sie werden Bedrängnis, ja, für das Fleisch haben. Ich will es so einfach wie möglich sagen, das Fleisch will in dir lebt seit der Wiedergeburt, da leben wirklich hergenommen. Und der Geist, der will das, was er schon immer wollte. Was will der Heilige Geist in dir? Er will vieles natürlich, ja, also die Aufgaben des Heiligen Geistes sind vielfältig, aber ich sag's ganz pauschal, er will Christus groß machen. Der Heilige Geist will, dass Christus groß gemacht wird, auch in deinem und durch dein Leben. Und dazu gehört die Reinigung, die Heiligung, das Wachstum, das Verständnis des Wortes Gottes. Ja, das ist kein mystischer Prozess. Da ist wirklich, da muss Altes raus in meinem Verständnis und da muss Neues rein. Weil ich kein Selbstläufer bin, schon seit der Schöpfung und schon gar nicht mehr seit dem Sündenfall. Also der Heilige Geist, der will Christus durch dein Leben groß machen. Ja, aber die Welt sieht ihn nicht, es sei denn, er wird groß gemacht durch die Verkündigung seines Wortes und durch dein Leben. Wir erkennen ihn als der, an der er ist, hoffentlich, keine Frage. Und wenn so groß wie er ist, wird er zeigen an dem Tag, wo er kommt. Ja, das wird er zeigen. Sehr gewaltig sogar. Sehr, sehr gewaltig. Aber ja, die Menschen können ihn nicht sehen. Ja, die Schöpfung zeigt die Größe Gottes, aber sie leugnen es oft. Genau, und dafür sind wir da. Wie sollen sie glauben ohne Verkündiger? Ja, wir können ruhig ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen, ist gar nicht schlecht. Ja, war schon immer so bei meinen Predigten. Also, wir sollen, der Heilige Geist will Christus groß machen, aber was will das Fleisch in dir? Da musst du jetzt auch mitgehen, Bruder. Das Fleisch ist, wenn ich dich Bruder nennen darf, das weiß ich nicht. Ja gut, also, das Fleisch in uns, was noch in uns lebt, was will denn das Fleisch in uns? Das will nicht Christus von seiner Natur her. Die gefallene Natur, die will nicht Christus groß machen. Wir müssen uns diesem Kampf bewusst sein, Andi. Natürlich. Das Fleisch will genau das Gegenteil. Das will, dass der Andreas, das will, dass der Mike auf dem Leuchter steht. Ihr Lieben, beim Predigen geht das schon los. Oder selbst so eine heilige, so ein heiliger Vorgang, wenn ich den so nennen darf, wie das Predigen, ist nicht frei vom Fleisch. Ich habe mir angewöhnt, bei jedem Dienst gebetsmühlenartig zu beten, Psalm 19, 15, Herr, lass das Reden meines Mundes und das Trachten meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, Yahweh, mein Fels und mein Erlöser. Weil wir sind, die wir hier in der Verkündigung stehen, wir sind auch nicht frei davon. Wir schauen auch oft dann auf uns und denken, hoffentlich denkt jetzt die Gemeinde auch gut von mir. Warum sind wir denn so aufgeregt vorm Predigen? Wirklich, weil wir Angst haben, das Wort Gottes nicht in gerader Richtung zu schneiden? Vielleicht. Aber es könnte auch sein, dass noch einen anderen Grund gibt, warum wir so aufgeregt sind. Weil wir das vor Menschen oft tun. Ja, und fragen, was denken die Menschen über uns. Also das war jetzt eine ausreichende Erklärung, was das Fleisch möchte. Das Fleisch möchte dich groß machen. Und das ist bei allen und so. Egal ob Single oder verheiratet. Aber jetzt zieh mal eins und eins zusammen. Wo sind die Singles? Nochmal melden. Hast du schon mal Stress mit anderen Menschen gehabt? Ja, Konflikt? Bist denen sehr nahe gekommen? Das ist ja das Problem bei Beziehungen. Beziehungen können so segensreich sein. Mit das Schönste, ja, was ein Mensch erleben kann, gehört auch dazu, dass er das in Beziehungen erlebt. Aber deswegen kann es auch so wehtun, oder? Ihr und ich, wir haben alle keine Ahnung. Weil die Verheirateten, die sind einer Person nahe gekommen, kommen einer Person nahe. Und die sind an sie geschweißt worden, lebenslänglich. Das ist der Befund der Schrift. Ja, das wollte jetzt nicht so negativ sein, wie es geklungen hat. Lebenslänglich, ja. Lieblinge auf Lebenszeit ist kein guter Titel, ihr Lieben. Das klingt wie ein Urteil. Ja, Lieblinge auf Lebenszeit, wie eine Verdammnis. Nein, nein. Aber seid euch dessen bewusst, das wird der fünfte Punkt sein. Das ist lebenslänglich. Und ihr wisst das alles. Boah, da kommt das raus, was drin ist, oder? Jemand hier in der Gemeinde hat mal gesagt, allein bin ich viel heiliger. Und das stimmt. Aber wenn du dem anderen nahe kommst, das ist echt ein Katalysator zur Heiligung. Und ich wehre mich gegen diese Überschrift, und das hat auch Paul Washer nie so gemeint, ja, und Wilfried hat es auch nie so gemeint, der Zweck der Ehe, die Heiligung, so ist es natürlich nicht. Ja. Der erste Zweck der Ehe ist die Verherrlichung Gottes, ganz klar. Weil ihr Eheleute, und das meine ich ernst, ihr könnt Christus darstellen, wie kein Lediger das kann, ihr Männer. Das ist der erste Grund, warum ihr eure Frauen lieben sollt. Nicht, weil sie so herrlich und toll und schön sind oder so parieren und immer das Essen richtig bereiten oder den Stall zu Hause sauber halten, sondern um Christi willen. Ja, das könnt nur ihr. Aber ihr Lieben, noch einmal, ihr kommt euch so nah, und das wisst ihr, da gibt's wirklich Funkenflug. Wenn zwei, die in ihrer gefallenen Natur, die halt noch da ist, ja, zu ihrer eigenen Verherrlichung leben, wenn die auch noch in der Ehe zusammengeschweißt werden, das bedeutet tatsächlich, wie es Paulus hier mit seinen Worten sagt, das bedeutet Bedrängnis. Und vor dieser Bedrängnis sind die Ledigen tatsächlich verschont. Und stell dir vor, dann kommen noch Kinder dazu. Was sind denn das? Da kommen lauter kleine Sünder raus. Ja, und die führen noch dazu, dass es schwieriger wird, oder? Das sind noch mehr Kämpfe, noch mehr Bedrängnis fürs Fleisch. Weil die kommen nicht auf die Welt und sagen, boah, ich habe nur ein Ziel. Ja, ich möchte Christus groß machen. Ja, und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich muss mich selbst verleugnen, mein Kreuz auf mich nehmen, täglich. Und muss dem Herrn Jesus nachfolgen, damit wir hier gut zusammen leben können. Nein, das ist garantiert kein Selbstläufer. Das ist keine Frage. Ja. Und es gibt nun mal keine engere Verbindung auf dieser Erde wie die Ehe. In keiner Beziehung zwischen zwei Menschen wird deswegen unser Fleisch so zum Vorschein kommen und uns Bedrängnis geben wie die Ehe. Paulus will, wie gesagt, er ist nicht gegen Ehe. Aber die unglücklichsten Menschen, ihr Lieben, dieser Welt sind nicht Single. Die unglücklichsten Menschen sind die, die verheiratet sind, oder ich sage es anders, das Einzige, was schlimmer ist, sich zu wünschen, man wäre verheiratet, ist, wenn man verheiratet ist und man wünscht sich's, Single zu sein. Das ist schlimm, ihr Lieben. Und das sollte auch nie so sein. Und ich sage dir, wenn du verheiratet bist, dann war das der Wille Gottes, sonst wärst du nie in den Stand der Ehe gekommen. Und Gott behält alles bereit durch die Heiligung, durch sein Wort, durch die Veränderung, die Heiligung wirklich vollbringen kann, dass es ein gutes Zusammenwirken sein kann zwischen Mann und Frau. Also Ausgewogenheit ist auch hier wichtig zu betonen. Und ich will auch sagen, das sage ich nachher noch einmal, ledig sein ist nicht automatisch dann, wie soll ich sagen, dass wir nicht unserem Fleisch nachgehen. Das ist ja Quatsch. Im Gegenteil, Ledige können vielleicht sogar noch viel extremer ihrem Fleisch nachgehen, ja, weil sie nicht die Sorge haben um eine Frau und um Kinder. Ja, also Ausgewogenheit. Aber vielleicht auch einen kleinen Exkurs an die noch nicht verheiratet sind und so sehr, wie, jetzt nenne ich keinen Namen, sich auf die Ehe freuen. Die Ehe ist kein Problemlöser. Die Ehe, ja, also bitte glaube nicht, ja, ach, wenn ich doch nur verheiratet wäre, dann löst sich all diese Nöte, die ich im Herzen habe, die lösen sich dann von selbst. Nein, manche Nöte werden sogar noch verstärkt. Was ein Gutes ist, weil Gott will, dass auch das geheiligt wird. Aber ja, die Ehe verstärkt noch unsere menschlichen Schwächen. Es ist wie eine intime Qualitätsprüfung. Ja, also wenn manche Leute sagen, oh, weißt du, ich habe so ein starkes sexuelles Verlangen, ich muss unbedingt heiraten. Das ist ja nicht ganz falsch. Wenn Paulus sagte, ihr sollt nicht brennen, dann ist es besser zu heiraten. Hat er recht, ist gar keine Frage. Aber das sage ich dir. Viel Brennen hat mit Selbstsucht zu tun, mit dieser Selbstzentriertheit. Ich möchte meine Sexualität zu meinem Genuss ausleben, so wie es die Welt fast durchgängig nur tut. Und das ist dann keine Lösung zu heiraten. Weißt du, was du dann machst? Sorry, wenn ich das nochmal so hart sage wie damals. Dann betreibst du Selbstbefriedigung zu zweit. Und das ist kein Segen, ihr Lieben. Und die Frau wird das sofort spüren, und viele Frauen spüren das auch in der Ehe, weil die Männer nie gelernt haben, dass Sexualität als erstes zur Verherrlichung Gottes da ist, um sein Wesen der Selbstlosigkeit zu reflektieren, das heißt der Frau selbstlos zu dienen. Und dadurch lösen sich einfach nur durch das Heiraten ganz sicher keine Probleme automatisch. Nicht wenige müssen feststellen, dass die Erfüllung, die sie in der Ehe gesucht haben, nicht die sündigen Sehnsüchte ihres Fleisches befriedigen kann. Aber wenn du aus guten Gründen in deinem Herzen glaubst, heiraten zu wollen, heirate. Ist gut so. Ja, um Gottes Willen aber bitte, ja, um mit der Frau gemeinsam den Herrn zu verherrlichen. Also, das war der zweite Punkt. Er will uns schonen, und das ist ein Segen, weil wir ansonsten Bedrängnis für das Fleisch haben. Die Selbstsucht kommt noch viel deutlicher zum Vorschein. Der dritte Punkt. 1. Korinther 7, Vers 29 bis 31. Dies aber sage ich, Brüder, also der dritte Punkt von Paulus heißt, hey, habt die Ehe in der richtigen Dimension. Die Ehe ist eine Einrichtung auf Zeit. Dies aber sage ich euch, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Welt Nutzenden, als benutzen sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Die Beispiele, die Paulus dann bringt mit dem Kaufen oder mit dem Freuen, Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber er sagt ja gleich, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Also was Paulus sagen möchte, all ihr Unverheirateten, ihr Singles, bringt bitte die Ehe aufs richtige Niveau. Wenn ihr dieser Lüge Hollywoods auf den Leim geht, boah, du musst dein Soulmate, da gibt's auch wieder kein richtiges, oder? Gibt's da ein Wort? Helft mir. Ich will ja nicht so viele Anglizismen verwenden. Bitte? Danke, ja, kann man ja so übersetzen. Ja, also Seelenverwandter. Also wenn manche von euch dem Irrtum auf den Leim gehen, den Hollywood in jeder, nein, aber in jeder Romanze fast, ja, korportiert, du musst nur den Seelenverwandten, ja, diesen, jetzt rede ich schon wieder Englisch, dieses, ja, Eternal Match. Nicht das, was gemeint ist, sondern, ach, jetzt, sei nicht so streng mit uns, aber du hast natürlich recht, ja, also Soulmate oder Seelenverwandter ist vielleicht noch nicht mal ganz das Gleiche, aber ihr wisst, ja, da wird diese Idee katapultiert, wenn du nur den richtigen Menschen findest, der dich erfüllt, der dich befriedigt, das ist das wahre Leben, jetzt und in alle Ewigkeit. Die Verheirateten, die lächeln verschmitzt und sagen, das stimmt nämlich nicht, das ist eine Lüge. Aber ihr lebt noch in dieser Illusion und die Blase muss ich stechen, damit sie platzt. Ja, aber es ist ja nicht mein erster Auftrag. Ich will eigentlich sagen, hier, das Single-Sein, das ist jetzt ein gesegneter Stand und wisst ihr was? Das wird der gesegnete Stand in aller Ewigkeit sein. In der Ewigkeit wird niemand mehr heiraten, noch verheiratet sein. Das ist der Zustand, den der Herr Jesus hatte. Und der Herr Jesus hat das vollkommene Leben gelebt. Ja, ich erlebe das selbst auch als Ältester, dass manche mich so ein bisschen belächeln. Ja, wirklich? Ja, ihr Lieben, Paulus oder der Herr Jesus haben in diesem Stand gelebt. Und die haben das Leben gelebt, was Gott, oder zumindest auf jeden Fall perfekt, der Herr Jesus, was den Herrn verherrlicht hat. Belächelt das nicht. Das wird der ewige Stand sein. Wir werden sogar alle meistens als Single in diesen ewigen Stand hineingehen. Einer wird früher sterben, okay? Aber in der Ewigkeit, ihr kennt diesen Angriff von den Sadduzäern auf den Herrn Jesus. Ja, da bringen sie auch das Beispiel. Kennt ihr das? Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Mit Lukas 20 zum Beispiel und Matthäus 22 wird davon gesprochen. Da ist doch ein Bruder, also sie bringen da so ein Beispiel. Da ist eine Schwester, die, Quatsch, Bruder und Schwester haben die damals nicht gesagt. Da ist eine Frau, die heiratet einen jüdischen Mann. Und damals war es ja so, wenn der Mann starb und er hatte noch nicht Gelegenheit, Nachwuchs zu zeugen, dann hatte der Bruder die Pflicht, diese Frau zu heiraten. Und dann kommt der Zweite und heiratet sie. Und dann kommt der Dritte und heiratet sie. Und der stirbt. Und der Vierte heiratet sie und stirbt. Das ist keine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Ja, das bringen wirklich die Sadduzäer als Versuchung, weil sie wollten sagen, wir waren so spitzfindig, weil sie glaubten nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Und dann wollten sie sagen, ja, du sagst, ja, das ist dein Wort, mit wem wird sie denn dann in der Ewigkeit verheiratet sein, wenn sie 7 Männer gehabt hat? So war ihre Versuchung. Ja, der Herr Jesus stellt sie gerade und sagt, ihr täuscht euch, es wird eine Auferstehung geben, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und übrigens, ich habe das schon mal gesagt, ich hätte vielmehr die Frage gestellt, an was sind die 7 eigentlich sein, sondern was war die Todesursache? Sehr suspekt, wenn 7 Männer nacheinander bei der gleichen Frau sterben. Tatsache ist, dass der Herr Jesus klarstellt, sowohl in Lukas 20 als auch Matthäus 22, sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Du leidest gerade ein Stück weit unter deinem Stand des Ledigseins, morgen in der Predigt. Ja, okay. Da muss man seelsorgerlich dran arbeiten, das machen wir gerade heute Morgen in der Predigt. Ja. Aber der Zustand ist ein Hauch. Das geht so schnell. Und dann ist diese Zeit, diese Kairos, der ist vorbei. Und der Zustand der Ewigkeit wird sein, eine ganz andere Beziehung. Eine ganz andere Priorität, wie auch schon das Neue Testament übrigens die Priorität nicht auf die Familie im Haus, sondern für die Gläubigen, sondern auf die geistliche Familie legt. Das können wir an anderer Stelle mal anschauen. Ja. Aber Fakt ist, ja, diese Zeit wird vergehen und diese Ehe wird durch ein himmlisches Familienleben ersetzt werden. Mit Gott als unserem Vater, mit Christus als unserem Ehemann. Und die Frau sind dann alle Gläubigen, ja, gemeinsam. Das ist dann unsere Frau, wenn du so willst. Ja, aber Gott wird unser Vater und Christus wird unser Ehemann sein. Ihr Lieben, die Ehe gehört zweifelsohne, das ist auch eine Freude. Und viele von euch erleben diese, hoffentlich von Herzen diese Freude. Aber das ist eine irdische Freude, die zu diesem Kairos gehört und die wird vergehen. Und die ist wie ein Hauch. Das wissen alle die, ja, die schon ein paar Federn gelassen haben, ja, wie schnell das geht. In jedem alten Mann steckt ein Junge, der sich fragt, was mit ihm geschehen ist. Das sind diese menschlichen Beziehungen, diese menschlichen Gefühle, menschlicher Besitz, menschliches Vergnügen, das erwähnt hier Paulus alles in einem Atemzug, die dürfen wir nicht höher achten als ihren wahren Wert. Ja, vielleicht an der Stelle einen ganz kurzen Hinweis für die, die verheiratet sind. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, 70-80% der ganzen Seelsorgebemühungen, das ist ja auch selbstredend, oder? Und ich will nicht die Ehe deswegen irgendwie schlecht machen. Aber 70-80% der Ehe, der gesamten Seelsorge dreht sich um Eheseelsorge. Nicht um Angst, Furcht und Sorgen, nicht um Depressionen, nicht um ja die Schwierigkeiten des Single-Seins oder sexuelle Verirrung, was alles seelsorgerliche Nöte sind und wo auch viel gearbeitet werden muss. Aber noch einmal, der Großteil der Seelsorgebemühungen dreht sich um Ehe und Familie. Und das kann noch ein Seminar, noch ein Buch und noch mehr die Techniken lernen, wie ich mit der Frau nur lebenslang gut auskommen kann. Ihr wisst das alles. Der wahre Schlüssel, der liegt nicht in dem Miteinander. Der liegt in dem anderen auskommt, in dieser sehr begrenzten Zeit. Der wahre Schlüssel, genau wie bei dem Selbst zu verleugnen, ja, und dann den Herrn zu lieben und von seinem Vorbild zu lernen, wie er selbstlos die Gemeinde geliebt hat, dann deine Frau zu lieben. Ja, wo ist die Frau, die gehorsam war? Er hat gehorsam gelernt, bis zum Tod am Kreuz. Wenn sie um der Liebe Jesu willen war, ja, das ist dann wirklich, das ist gerade der Schlüssel zu gelingenden Ehen. Der liegt gar nicht in diesem. Die Beziehungen, die wir leben, sind letztendlich nur ein Spiegelbild der Beziehungen, die wir zum Herrn leben. Aufeinander oder gesehen, wie zwei Klaviere aufeinander gestimmt werden. Es gibt große Konzerte. Du liebst solche Dinge, ja. Besten 40 verschiedene Instrumente und 150 Sänger, oder? Da dachte ich, wo der Chor reinkommt. Bei Grace, da war ich mal vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal mit dem Wilfried, Gemeinde überhaupt Heilige haben. Ja, schon schön, mit einem vollen Orchester. Und stell dir vor, du hast zwei Klaviere. Wie werden zwei Klaviere aufeinander gestimmt? Mit einer Stimmgabel. Wenn du versuchst, ja, und du könntest der größte Experte sein, zwei Klaviere aufeinander, genauso funktionieren unsere Ehen, ja. Der Jesus Christus ist die Stimmgabel. Und das geht nicht immer mehr, die Sprachen der Liebe oder irgendwas, die Methodik zu lernen, wie wir am besten miteinander zurechtkommen. Gut. Also, wenn du alleinstehend bist, danke bitte Gott dafür, denn die zusätzliche Not dieser Welt und fürs Fleisch und auch die Vergänglichkeit der Welt wird dir nicht zu schaffen machen. Das sagt Paulus. Vers 32, ein vierter Punkt, und es geht jetzt schneller, und auch der fünfte, ein ungeteilter Dienst für Christus. Vers 32, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Lass mich vielleicht nur bis dahin lesen, weil der Punkt ist dadurch schon klar. Das Single-Sein ermöglicht wirklich einzigartige Konzentration auf den Dienst für den Herrn. Und alle, die verheiratet sind, die wissen das. Die sind geteilt. Das ist noch nicht einmal negativ. Die müssen geteilt sein. Du musst dich auch um die Belange deiner Frau, um deines Mannes, deiner Kinder kümmern. Das geht nicht anders. Ich habe überlegt, ob ich das mache, aber ich mache das jetzt. Ich nehme mich selbst als Beispiel dafür. Das wisst ihr. Ich habe 20 Jahre lang ohne Versorgung durch irgendeinen Freundeskreis oder ein Missionswerk oder auch durch die Bezahlung für den Dienst, ja, als Ältester in einer Gemeinde gelebt. Wie hat das funktioniert? Ja, ich habe 3 Tage im Schnitt pro Monat als Erwerbstätiger gearbeitet. 3 Tage. Das kannst du nicht, wenn du eine Familie zu versorgen hast. Das geht nicht. Aber das ging. Mit einem sparsamen Lebensstil, und ich brauchte auch nicht viel, zugegeben, ja, weil ich noch nie Miete zahlen musste, das ist nochmal was anderes, aber mit einem sparsamen Lebensstil und ohne Frau und Kinder, ja klar, dann kannst du 70-80% deiner Zeit und deiner Ressourcen nachher in das Werk des Herrn geben. Da kannst du bei der DGM Buchführung machen, da kannst du dich für die KfG einsetzen, für die BCM einsetzen oder auch, schau die Gemeinde, da kannst du in der Gemeinde dienen, ohne geteilt zu sein. Ich habe allergrößten Respekt vor euch Familienvätern, wenn ihr predigt. Ja, ich weiß, wie viele Stunden viele von euch zu Recht, weil es wirklich ein heiliges Unterfangen ist, dafür aufwenden. Und ich weiß, wie früh ihr anfangen müsst, ja, um überhaupt dahin zu kommen. Dann, wenn der Tag kommt, dass ihr dann auch was zu sagen habt, damit ihr es nicht aus dem Ärmel schüttelt und das Futter mit rauskommt. Ja, das weiß ich. Aber für den Ledigen ist es leichter. Der kann viel mehr Zeit darauf verbringen und noch auf viele andere Dienste, ja, in der Gemeinde. Ungeteilter Dienst wird durch das Single-Sein möglich. Ich will, dass ihr frei seid von diesen Sorgen. Und jetzt wieder, ich muss ja ausgewogen bleiben, ihr Singles. Single-Sein bedeutet nicht automatisch, dass ihr euer Single-Sein wirklich, also die Ressourcen, die dadurch frei werden, dass ihr sie wirklich deswegen für den Herrn einsetzt. Stimmt's? Wir können unser Single-Sein noch viel selbstsüchtiger, also dadurch unserem Fleisch noch viel selbstsüchtiger nachgehen als die Verheirateten. Das sei auch mal, ich will ja Ausgewogenheit, das war mein Gebet vor dieser Predigt. Aber ich will auch nicht den Skopus der Predigt zunichte machen. Es ist ein Segen, wenn du noch nicht verheiratet bist oder wenn du momentan Single bist, weil du bist ungeteilt in deiner Konzentration auf den Dienst für den Herrn. Du kannst viel mehr. Denk zum Beispiel bei dem Punkt auch an die Lehre des Herrn Leos 19, ja, wo es ja um das Heiraten und das Scheiden geht. Ja, und der Herr Jesus da sehr deutlich, und er lässt da gar keinen vertun, das ist auch unsere Überzeugung, wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und einander heiratet, der bricht die Ehe, der begeht Ehebruch. Und wer eine Entlassene heiratet, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das ist harter Tobak. Und die Jünger, und ich weiß, da haben Christen unterschiedliche Vorstellungen. Wir sind so, ja, in unserer Gemeinde haben die Überzeugung, Scheidung, Wiederheirat führt immer zum Ehebruch. Es sei denn bei Hurerei, weil da ist die Ehe schon gebrochen. Clemens hat das sehr gut bei dieser Predigt in 1. Korinther 7 erklärt. Es gibt, das weiß ich, auch Christen, die lieben das Wort und den Herrn genauso wie wir und die sehen ein paar Ausnahmen beim Scheiden und beim Wiederverheiraten. Aber die sind marginal, ihr Lieben, die sind klein. Die haben auch keinen Freibrief zum Scheiden und zum Wiederheiraten. Das heißt, du musst dir gut überlegen, wenn du heiratest, ein für alle Mal, gebunden bis zum Tod. Das gilt ja von der Schrift. Und von daher, ihr Lieben, da sagen dann die Jünger, boah, wenn das so ist, wenn das wirklich so final ist in dieser Weltzeit, dann ist es vielleicht besser, man heiratet gar nicht. Und wie antwortet der Herr Jesus darauf? Er widerspricht nicht. Er widerspricht nicht, ganz im Gegenteil. Er stellt das Single-Sein auf den Leuchter. Er sagt, okay, manche sind von Geburt an verschnitten, die können gar nicht heiraten, wahrscheinlich aus biologischer Natur. Manche, ja, werden von den Menschen verschnitten, bezieht er sich dann auch auf die Eunuchen oder wie auch immer. Es gibt auch, das führt jetzt zu weit, aber es gibt auch Entwicklungen, die führen dazu, dass einer nicht heiraten kann. Aber manche beschneiden sich, und das ist jetzt sinnbildlich gemeint, um des Reiches Gottes willen. Der sagt, das ist was Kostbares, das ist was Gutes. Wenn jemand sagt, um des Herrn willen will ich Single bleiben, um meine ganze Aufmerksamkeit dem Dienst des Reiches zu geben. Weil, und er bringt dann das Beispiel des Eunuchen. Der Eunuch war am Königshaus und er hatte zwei große Vorteile. Erstens, er wurde vom König versorgt. Er musste sich nicht um sich selbst und die Familie sorgen. Und bei den Singles ist es so ähnlich. Ich als Single habe es viel leichter, mich auf die Versorgung des Herrn zu werfen, als du, der du für drei Kinder sorgen musst. Das ist doch logisch. Ja, so einen Ledigen, der ist schlecht tot zu kriegen, bei so viel Gastfreundschaft. Ja, wenn ich das alles wahrnehmen würde, ich wäre schon so ein Koloss. Ja, also das ist viel leichter, als Lediger da durchzukommen. Ist gar keine Frage. Also ich kann mich viel leichter auf die Versorgung des Herrn werfen. Und umgekehrt, ich habe auch nichts zu vererben. Ich muss da kein Augenmerk drauf legen. Ihr seid besorgt, viel mehr besorgt, um den Besitz, wie der dann übergeben wird. Ja, und manche leider auch, weil sie nicht geistlich sind, diesen Besitz zusammenzuraffen, wo wir nichts festhalten werden. Nein, das ist gut. ledig zu sein. Vierter Punkt, weil du kannst einen ungeteilten Dienst für den Herrn leben. Du kannst. Ich habe schon einschränkend gesagt, das ist kein Automatismus. Ja, gerade in der heutigen Zeit muss man das sagen. Ich bin noch nicht blind. Ich weiß, dass wir anteilsmäßig immer mehr Singles haben. Und das hat keine geistlichen Gründe. Ja, das hat verschiedene Gründe. Ich will da auch niemanden zu nahe treten. Aber es hat auch oft mit unserer Gottesferne zu tun und mit unserer Selbstsucht, ja, in der heutigen Zeit. Das ist mir schon klar. So. Ist es nicht schön, dass wir jetzt einen großen Sprung machen? Ja, ich lese euch jetzt nur noch den Vers 39 und 40. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Und schaut mal, selbst dann sagt Paulus, selbst für die Verwitweten, glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt. Nach meiner Meinung, das ist das dritte Mal, wo er dieses Argument bringt, aber das ist keine Einschränkung für die Autorität des Wortes Gottes. Nach meiner Meinung, ich denke aber, da wird er ja fast ein bisschen ironisch. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Na, selbstverständlich hatte er Gottes Geist und in dem Geist hat er diese Worte geschrieben. Der letzte Punkt und der fünfte Punkt, bedenke die Tragweite, und den haben wir eigentlich schon erklärt, bedenke die Tragweite. Das ist der, ja, Mann ist gebunden. Das kannst du jetzt mit einem kleinen Klammer um das zweite N machen. Mann ist gebunden, solange du lebst. Und das ist der Schlussstein in die Dauerkette vom Apostel Paulus. Ehe ist von lebenslanger Jünger. Und ja, ich habe schon, und das, ja, sagt er ja auch seinen Jüngern, haben eins und eins zusammengezogen und in Matthäus 19, ja, die Jünger, das ist nicht ratsam zu heiraten. Denen ist klar geworden, was das für eine Auswirkung hat. Deswegen sage ich dir es, wenn du, und das gibt's vielleicht sogar auch hier heute Morgen im Raum, bitte, und ein gewisses Zufriedenheit, ein gewisses Maß an Zufriedenheit offensichtlich in deinem Single-Sein erlebst, dann strebe nichts anderes an. Dann gibt's keinen Grund, dich lebenslang zu binden, nur weil du dem Druck erlegen bist von manchen liebgemeinen Geschwistern, ach, was bist denn du für ein armer Schlumpf? Ja, hast keine abgekriegt. Das ist böse, das ist zutiefst böse, so zu denken und so zu reden. Und es widerspricht in dem Befund der Schrift. Es ist ein gesegneter Stand. Dann bitte bleib in dem, wenn ein Mann entschlafen für dich hat. Ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung, und ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Ich komme zum Schluss. Preist hier wirklich fünfmal die Vorzüge des Single-Seins. Kommt, anstatt sich noch einmal mit einem Mann einzulassen, ledig zu bleiben, um des Herrn willen. Weil, und das ist das fünfte Argument, die Ehe ist ein lebenslanger Bund. Summa summarum, die Tatsache der Wiederheirat nachzudenken. Single sein oder Single bleiben oder sogar das Single-Sein anstreben? Und die laute Antwort heißt, nein, natürlich nicht per se. Nur, also es kommt drauf an, nur wenn er hundertprozentig sagen kann, dass er die Gabe dafür hat. Dann will ich dir zurufen, das ist ein gesegneter Stand. Und dann bleib bitte in diesem Stand. Und wenn du es nicht genau weißt heute Morgen, und das, glaube ich, sind die meisten der Unverheirateten, dann bitte ich dich, bedenke diese fünf Argumente, die Paulus bringt, warum der Stand, in dem du halt temporär, momentan lebst, ein absolut gesegneter Stand ist. Und setze das ein. Ja, wie viele haben schon gesagt, weil sie halt dann geteilt sind, oh, ich kann nicht an eine Bibelschule gehen, das ist unmöglich. Und das ist auch unmöglich, wenn du Frauen, also ist nicht unmöglich, aber es ist schwerer, wenn du Frauen und drei Kinder hast. Oder ich kann nicht diesen Missionsdienst jetzt machen. Ja, das geht für viele dann einfach nicht. Aber du kannst das vielleicht jetzt. Und dann nutz die Zeit. Dann kaufe die Zeit aus. Ja, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Beschäftige dich mit der Heiligung. Beschäftige dich mit dem Dienst im Reich Gottes. Du hast so eine Freiheit. Ich sage oft, als persönlichen Rat, das hat jetzt wirklich nichts mit der Autorität des Wortes Gottes zu tun. Wenn ihr mit der Schule fertig seid, bevor ihr dann das Ehe- und Familienleben startet, das ist eine ganz besondere Zeit, in der manche von euch sind. Kauft diese Zeit aus. Jetzt kannst du ja eine geistliche Ausbildung machen. Jetzt kannst du mal ein Jahr lang in Israel oder in Südafrika oder wer weiß ich wo, dem Herrn dienen. Mach das. Nutz jetzt diese Zeit. Denk ernsthaft über den Stand nach, in dem du jetzt bist. Aber bitte, ihr Verheirateten, blickt nicht auf das Single-Dasein herab. Das wäre nicht nur nicht fair, das wäre unbiblisch. Single sein ist kein Leben zweiter Klasse. Es gibt überhaupt keinen Familienstand zweiter Klasse. Verheiratet sein kann ein Segen sein, ledig sein genauso. Entscheidend ist, unabhängig davon, ob du verheiratet bist oder ob du ledig bist, was du mit deinem Leben, mit deinem Familienstand anfängst. Ja, du kannst mit einer Frau zur Ehre des Herrn leben, auf eine Art und Weise, wie es die Ledigen nicht können. Und du kannst ohne eine Frau oder ohne einen Mann zur Verherrlichung Gottes leben, so wie es die Verheirateten nicht können. Letzter Satz, verheiratet sein ist ein Segen, ledig sein ebenso. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen und noch miteinander beten. Herr, es ist dein Wort und du weißt, dass wir deinem Wort als Verkündiger gerecht werden wollen. Und wir danken dir auch für dieses Wort aus 1. Korinther 7, 25 bis zum Ende des Kapitels, wo Paulus so deutlich macht, was für ein Segen es sein kann, diesen Zustand des Ledigseins, des Unverheiratetseins zu deiner Ehre einzusetzen. Und darum möchte ich dich bitten, für alle die, die heute zugehört haben oder noch zuhören werden, dass ihnen das schon ja, Seelsorge am Herzen ist, dass sie diesen Segen, der zweifelsohne auf diesem Familienstand liegt, dass sie den erkennen und auch wirklich zu deiner Ehre einsetzen. Und genauso bitte ich dich für unsere Ehen, Herr, dass du sie stärkst, dass du sie gebrauchst, dass du sie segnest, dass du sie auch gebrauchst. Als erstes, dass die Eheleute wirklich lernen, sich ungeteilt um dich zu drehen, dadurch den Segen erleben, den du in die Ehe gelegt hast und auch ihren Stand benutzen, genauso wie die Singles, um dich zu verherrlichen, um dich groß zu machen, weil du wirklich, wie wir heute auch gehört und gesagt haben, weil du wirklich groß bist und würdig bist. Dir allein sei die Ehre dafür. Amen. Amen.